Und wir kamen ja von nichts. Und wir haben im ersten Jahr 13 Hackathons mitgenommen. Und $300.000 in Preisgeldern.
Hallo und herzlich willkommen beim Crypto Education Podcast von Crypto Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann.
Werbung. Kurzer Break, bevor es gleich in den Podcast zurückgeht, und eine wichtige Info. Diese Folge des Kryptonerds Podcast wird dir präsentiert von Cointracking, dem führenden Krypto-Portfolio-Tracker und Steuerrechner. Mit Cointracking hast du alles im Blick. Verfolge dein Portfolio in Echtzeit, importiere Daten automatisch von über 300 Börsen und Wallets und erstelle deinen Steuerbericht für dein Land. Egal ob Coins, Token, NFTs oder DeFi. Cointracking deckt alles für dich ab. Mit über 1,8 Millionen aktiven Nutzern und über 25.000 Steuerberatern, die die Software nutzen, ist Cointracking der absolute Marktführer im Bereich Kryptosteuern. Teste Cointracking jetzt kostenlos und spare dir den Kryptosteuerstress. Starte mit bis zu 100 Trades kostenlos oder sichere dir über unseren Link 10% Rabatt auf alle Abos lebenslang. Den Link hierzu findest du wie immer in unseren Shownotes. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen, liebe Krypto-Nerds. Ich freue mich, dass ihr diese Woche wieder mit dabei seid. Und wie immer habe ich mir einen spannenden Gast ausgesucht, den wir mal so ein bisschen durchlöchern und befragen können, wie er denn zu Krypto gekommen ist. Und heute habe ich den Founder und CEO Philipp Zentner von LiveFi bei mir. Hallo Philipp. Schön, dass du bei uns bist.
Erik. Ja, hi, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist gerade in New York, ja, wir haben so eine kleine Zeitverschiebung, würde ich sagen. Wir hoffen, dass die Verbindung stabil bleibt und ich freue mich, dass du da bist. Philipp, ich würde sagen, lass uns starten, wie ich mit allen anderen Gästen auch immer starte. Wer bist du, was machst du und wie bist du zu Krypto gekommen? Vielleicht kannst du das mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz teilen.
Ja, na klar, ich bin Philipp Zentner, ich bin Seriengründer, wenn man so möchte. Ich bin 34 Jahre alt, gründe Unternehmen, seit ich 15 Jahre alt bin. Habe eigentlich nie was anderes gemacht und war in vielen anderen Branchen vorher unterwegs, also von Gaming, Marketplace, Intelligence bis zu Biotech. Und bin Anfang 21 in Krypto reingekommen. Anfang 21, wer sich erinnert, da waren die Gas Costs auf Ethereum ziemlich hoch. Und was wir damals schon gesehen haben, ist, dass diese Zukunft eigentlich Multichain sein wird. Also wir haben ganz klar festgestellt, damit das Ganze hier skalieren kann, wird man horizontal skalieren müssen, ähnlich wie Datenbanken auch horizontal skalieren. Und wenn das der Fall sein sollte, und dann wird man da viel Wettbewerb haben, entsprechend viel Fragmentierung, was Smart Contract Languages angeht, aber auch was Liquidität angeht. Und wir haben also ganz früh gesagt, jemand muss das Ganze wegabstrahieren und eine Art Meta-Level-Aggregator bauen. Also wir sind letztendlich eine Trading-API. DeFi ist eine Trading-API für Decentralized Crypto. Das heißt, alle Assets, die sich auf der Blockchain direkt befinden und über Decentralized Exchanges oder Cross-Chain-Bridges getradet werden, die aggregieren wir. Also wir zeigen auf, welche Assets gibt es, was sind die Asset-Preise. Und dann haben wir ein Smart Order Routing, was es erlaubt, Assets gegeneinander zu swappen oder eben halt zu bridgen. Dafür aggregieren wir sämtliche Trading Venues über 50 Blockchains hinweg. Und diese Trading API, das ist natürlich, das löst ein großes Problem für extrem viele Applikationen, was dafür gesorgt hat, dass wir wirklich in sämtlichen namhaften großen Wallets integriert sind. Also von Phantom, MetaMask bis hin zu Robinhood, Binance, KuCoin, Crypto.com, Ledger, Gnosis Safe, wir sind in all diesen Produkten integriert, werden da genutzt, machen mehrere Milliarden im Monat Transaktionsvolumen, sind mittlerweile 85 Leute, haben auch genug Geld eingesammelt in den letzten 3,5 Jahre von sehr großen VCs, eben Multicoin, 1KX, Dragonfly, Coinfund und also alles sehr kryptonative VCs, aber das sind alles sehr gute Namen und ja, es läuft ganz gut.
Ja, das hast du mir im Vorgespräch auch schon so ein bisschen gesagt. Freut mich total zu hören. Finde ich auch total cool. Ich glaube, es gibt doch so einige Gründer im Crypto-Space, die ja, die der ein oder andere oder die ein oder andere da draußen noch nicht so kennt. Und deswegen probiere ich immer auch Gäste reinzuholen, wo ich mir sage, okay, spannende Geschichte, spannende auch Gründergeschichte, weil es ist ja nicht das erste Unternehmen, was du machst, ja. Du hast jetzt schon einige Themen vorweggegriffen. Lass uns doch mal so ein bisschen rauszoomen. Was war so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, zu den ganzen Themen, die du vorher gemacht hast, jetzt ist so Krypto mein Ding. Warst du schon früher investiert in Krypto selbst oder wie bist du dann dazu letzten Endes gekommen?
Überhaupt gar nicht. Und ich habe tatsächlich immer einen Bogen um Krypto herum gemacht. Und ich habe tatsächlich sehr lange auch, als ich in diese Branche reinkam, ich habe sehr lange gebraucht, um zu verstehen, warum ich hier bin. Mhm. Ich bin, that being said, ich bin sehr durch Zufall reingekommen, weil ein befreundeter YouTuber, der verschiedene Business-Ideen auf seinem business-orientierten Kanal ausprobiert, der wollte letztendlich das Thema NFTs mal aufgreifen. Anfang 21 war das ja auch ein gutes Timing. Und er hatte mich dann einfach angerufen. Er wusste, dass ich gerade zwischen zwei Projekten stehe und hat mich gefragt, so Phil, hast du gerade Kapazitäten? Kannst du mir helfen? Ich glaube, ich habe eine Idee hier. Ich glaube, mehr als eine Woche Arbeit kostet es nicht. Hast du nicht Lust auszuprobieren? Und dann habe ich letztendlich gesagt, okay. Und dann kam auch noch dann gab es zufällig zu dem Zeitraum auch ein Hackathon, ein NFT-Hack hieß das Ganze. Und so habe ich also einen sehr schnellen Einstieg gefunden, habe mir die ganzen Bibliotheken und Frameworks und so weiter mal angeschaut. Was eigentlich so begeistert hatte, war, ich wurde so ein bisschen zurückgeworfen. Ich habe so 2002, also ungefähr 12, 13 war oder so, habe ich zum ersten Mal so mit HTML, CSS und JavaScript angefangen, Webseiten angefangen zu bauen. Und damals saß ich dann mit so einem fetten Markt- und Technik-Kompendium, HTML, zu Hause. War auch so Webseiten wie Self-HTML unterwegs und hab mir die Sachen beigebracht. Und es war alles noch so rudimentär und es war alles noch so broken, so schlecht dokumentiert und man brauchte das so richtig Community-Hilfe, um zu starten. Und das war dasselbe Gefühl. Das war echt cool. Hat richtig Bock gemacht und kam da wieder viel Neugierde und Begeisterung auf, weil das einfach dann vor einmal ein überraschend großes technisches Feld war, was ich zuvor gar nicht als so groß wahrgenommen hatte, mit viel Energie. Und das hatte mich begeistert. Und dann habe ich meinen Mitgründer angerufen. Ich habe seit 12 Jahren denselben Mitgründer, Max. Und wir haben die letzten Ventures alle gemeinsam aufgezogen. Und dann habe ich angefangen, so Max, ey, Das ist geil. Lass uns mal reinschauen. Und da gab es von demselben Veranstalter, ETH Global, gab es den nächsten Hackathon schon, der dann auch über mehrere Wochen gehen sollte. Da ging es dann um Infrastruktur und Interoperability. Und da haben wir dann zugeschlagen. Wir gehen da rein, haben dann angefangen, Liquidity Flows, also Geldflüsse auf einer der Brücken, die das Ganze gesponsert hatten, Connext, zu visualisieren, und die waren dann so begeistert von dem Ergebnis, dass sie uns einen Grant gegeben haben, recht großen, auf $50,000, und haben gesagt so, ey, baut das doch weiter aus, wir brauchen sowas. Und so kamen wir in den Space rein, und dann haben wir recht schnell gesehen, dann war es recht einfach für uns, 1+1 zu rechnen. Wir haben dann sehr früh das Problem erkannt, was kommen wird, weil die Themen, die wir in der Vergangenheit hatten, Biotech, Marketplace, Intelligence, Gaming, das waren alles sehr datenintensive Themen, und von daher hatten wir also recht schnell den Blickwinkel der Skalierbarkeit auf das Thema Blockchain. Und also die Idee von LeFi, die kam nach 1,5 Monaten im Space, und da wusste ich noch nicht mal, wie ein AMM funktioniert oder was AMM überhaupt bedeutet. Also ich war früher mit Interoperability zugange, als ich verstanden habe, wie eigentlich DeFi funktioniert. Das war eigentlich ganz interessant.
Für diejenigen, die AMM jetzt zum ersten Mal hören, ist Automated Market Making, ja, was du hier ansprichst. Und ich wollte dich eben noch fragen, wie du eigentlich, was für ein Background du hast. Das hat sich für mich jetzt aber ergeben. Also klar, technischen Hintergrund, bist wahrscheinlich auch Entwickler, und das ist auch so deine Leidenschaft. Das ist so das, was ich rausgehört habe.
Genau, ich bin Softwareentwickler, habe aber auch schon immer gegründet. Also ich habe, glaube ich, so diesen Sweet Spot zwischen sehr, sehr technisch und kann labern. Ich war immer begeisterter Backend-Entwickler. Also wirklich auch einfach Backend. Frontend war nie so ein Ding. Ich war immer wirklich so Backend-Entwickler, mich für Softwarearchitektur begeistert, Martin Fowler gelesen und habe da schon einen sehr starken Faible. Mir fehlt es auch tatsächlich sehr. Also das Programmieren, das fehlt mir.
Okay, sehr spannend. Das ist ja auch so eine Mischung tatsächlich, dass du sehr technisch bist und dann aber auch sehr outgoing und quasi auch auf Bühnen gehst. Du hast mir eben gerade erzählt, dass du heute noch eine Konferenz vor dir hast. Das ist ja dann doch was per se der eine oder andere draußen nicht so wirklich mit den IT-Guys verbindet, ja. Aber siehe Vitalik, ja, auch der ist ja auf Bühnen auch unterwegs. Ich finde ihn aber witzig. Ich habe ihn letztes Jahr in Berlin gesehen und macht er auch einen ganz guten Job auf der Bühne, nur irgendwie meist nach 10 bis 15 Minuten muss ich abschalten, weil er zu technisch tief drin ist. Genau. Das Thema DeFi ist ja immer ein schwieriges generell für Einsteiger, ja. Also um nochmal zu erklären, was ihr genau macht, wie würdest du es deinen Eltern erklären?
Frage, wo wir anfangen wollen. Wollen wir anfangen bei warum Blockchain oder wollen wir anfangen bei warum?
Nee, eins höher. Eins höher.
Naja, das Thema Blockchain ist einfach noch sehr, sehr früh. Es findet sich. Das heißt, es gibt zum einmal ökonomische Incentives, dass die Leute ihr eigenes Süppchen kochen. Und zum anderen gibt es auch noch kurze Innovationszyklen, was also die Entwicklung angeht, auf verschiedenen Ebenen. Beides sorgt dafür, dass es unterschiedliche Systeme gibt und unterschiedliche Systeme impliziert fragmentierte Daten. Und Datenfragmentierung ist natürlich ein Problem für den Endnutzer, für Firmen und alles, was dazwischen ist. Und es gibt Unternehmen, die das lösen, aber auch davon gibt es wieder einige und auch da wieder unterschiedliche Incentives, warum es diese gibt. Und weil wir ja von einem dezentralen Markt sprechen, haben wir also ein dezentrales Koordinationsproblem und da gibt es viele spieltheoretische Annahmen, die eine Rolle spielen. Und deswegen ist das alles gar nicht so leicht. Deswegen dauert das alles übrigens auch sehr, sehr lang. Und wir, DeFi existiert, weil es eben unterschiedlichste Standards gibt, unterschiedlichste Systeme gibt, also Blockchains, und weil Daten oder Assets auf unterschiedlich vielen, also auf vielen verschiedenen Exchanges getradet werden. Und wenn man jetzt eine Top-Level-Applikation ist, wenn man letztendlich eine Brokerage-App ist, wie Robinhood zum Beispiel, bisher haben sie einfach Stocks, also Aktien, an Endkonsumenten angeboten, jetzt sagen sie, wir wollen Crypto-Space. Dann kommt so ein Unternehmen wie Robinhood und schaut auf diesen Space und denkt sich, oh, boah, ganz schön viele Blockchains, ganz schön viele Standards, ganz schön viele Exchanges, ganz schön viele Cross-Chain-Bridges. Und die nächste Applikation denkt sich das auch, Revolut oder Trade Republic und so weiter und so fort. Und wenn die alle dasselbe Problem haben, dann lohnt es sich natürlich, da ein Business aufzubauen. Das ist zum einen, lass uns aggregieren, was da ist, lass uns standardisieren oder homogenisieren, was da ist, also diese verschiedenen Daten, die verschiedenen Standards. Wenn man das alles ein bisschen homogenisiert und abstrahiert, dann kann man aus diesen Daten auch wieder Sinn machen und kann natürlich dann Value-Adding-Services anbieten, wie Analytics. Und das ist natürlich ein sehr klassischer Software-as-a-Service-Case. Und das ist natürlich, und das ist DeFi heute. Wir haben ein Problem früh erkannt und knapp 4 Jahre später ist es immer noch ein Problem, das sehr schnell wächst.
Das Thema mit, ich glaube, das ist auch, warum viele Unternehmen tatsächlich auch zurückhaltend waren in der Adaption, beziehungsweise, dass sie in die Themen reingehen, weil es halt echt, jeder braut sein eigenes Süppchen, ja, jede Chain, Datenstrukturen sind total unterschiedlich. Ich habe letztes Jahr mal zusammengearbeitet mit einem Startup aus Tel Aviv, Tress Finance, und die haben sich halt die Aufgabe gestellt, sozusagen Buchhaltungssoftware für Krypto-Unternehmen oder auch Web3-Unternehmen oder alle die mit Krypto in Kontakt sind, herzustellen. Und da ist es halt ganz, ganz schwierig, die Daten zu homogenisieren, so dass du sie einheitlich bewerten kannst. Ja, dann wieder aus steuerlicher und rechtlicher Sicht. Und es ist halt riesig, also alleine die hat ein riesiges Data-Analyst und Dev-Team, um nur diesen Job zu machen, ja. Und das ist halt das, wo ich dann echt auch gesehen habe, okay, crazy, wie komplex das ist. Und ich meine, es wird ja nicht leichter im DeFi-Space dann, ja. So, also
Von daher ist es halt ein unheimliches Heavy Lifting, was ihr da betrieben habt oder immer noch betreibt, ja. Und ich glaube, das ist vielen da draußen nicht ganz so bewusst. Deswegen finde ich es immer sehr spannend, einfach mal darüber zu sprechen, wie ihr auch dazu gekommen seid. Weil ich meine, jetzt seid ihr irgendwie 85 Leute, hattest du eben gesagt, ja. Aber wie seid ihr so gestartet? Was waren so die ersten Schritte und was waren vielleicht auch so die größten Fuck-ups aus deiner Sicht und aus den Learnings heraus, die ihr so gemacht habt in der Zwischenzeit?
Oh, welche Ebene? Was meinst du, wie wir gestartet sind? Unsere Go-to-Market-Strategie oder wie wir als Unternehmen generell gestartet sind?
Genau, ich meine, ihr hattet vielleicht ein erstes MVP, ja? Und wie seid ihr dann dazu gekommen, dass ihr daraus so eine große Company jetzt bauen konntet?
Also wir hatten einfach recht früh Kundennachfrage. Beziehungsweise das erste Jahr war noch ein bisschen schwieriger. Die das größte Problem hatten, waren tatsächlich Endnutzer. Also das heißt, wir hatten eine Demo-Page, wo man das Ganze testen konnte. Wir hatten viel mehr Usage auf der Demo-Page als jetzt im B2B-Bereich. Wenn man ein Produkt B2B anbinden möchte, dann muss man ja auch viel rund um so eine API herumbauen, so eine Schnittstelle. Das hat also eine Weile gedauert. Das Witzige war aber erstmal, wir mussten erstmal ja irgendwie überleben und brauchten ja erstmal ein Gehalt. Und wir kamen ja von nichts. Wir hatten überhaupt gar kein Netzwerk in dem Bereich. Und wir haben im ersten Jahr 13 Hackathons mitgenommen und $300.000 in Preisgeldern erstmal eingesammelt. Also wir haben extrem viele Hackathons mitgemacht, jeden Hackathon genutzt, um einen Teil unseres Produkts weiter auszubauen und Brands einzusammeln und haben uns verschiedene Technologien angeschaut. Da war auf jeden Fall eine starke Lernkurve, die wir erstmal überkommen mussten, weil vieles einfach neu war. Und aber von diesen Preisgeldern haben wir dann die ersten Hires gemacht und dann haben wir halt Geld eingesammelt von Investoren. Das hat auch eine Zeit lang gedauert. Und das erste Jahr war schon extrem aufregend und dann wurde es auch sehr schnell sehr stressig und vor allen Dingen auch kompetitiv. Also haben wir auch recht schnell Konkurrenz gehabt, und die wir mittlerweile wirklich in Schatten gestellt haben. Und aber das hat eine Zeit lang gedauert. Und wie sind wir gestartet? Wir haben halt vor allen Dingen dann unser Investorennetzwerk genutzt, um mit anderen Firmen zu reden und zu verstehen, wie sehen die das Problem und ist es für sie schon relevant und wer könnte sowas brauchen. Und das Mindset, was wir hatten, dieser Fragmentierung, das war interessant. Wir kamen ja frisch von außen, für uns war das Problem total obvious. Für andere war das überhaupt nicht. Also für Leute, die schon länger im Space waren, die waren natürlich in ihrer Bubble gefangen und die waren natürlich auch sehr maximalistisch, was die Chain angeht, auf der sie aktiv waren. Und für die gab es gar keinen Links und Rechts. Die hatten weder die Datenbank-Erfahrung, die hatten gar nicht dieses Big Picture. Und wir kamen ja von vornherein Chain-agnostisch rein. Also wir waren nicht Fan von irgendwas. Wir haben total trocken und nüchtern auf diesen Space draufgeschaut und gesagt so, ey, das funktioniert nicht. Das wird fragmentieren und weil es fragmentieren wird, muss das auch wieder jemand aggregieren. Und es hat eine Zeit lang gedauert und die ersten VCs haben auch nicht verstanden. Ich erinnere mich, die ersten Investoren, mit denen wir gesprochen haben, die haben gar nicht verstanden, dass eine Blockchain alleine gar nicht ausreicht, um das Ganze skalierbar anbieten zu können.
Das ist wahrscheinlich dann auch wieder dieses sehr community-driven pro Chain, ja. Also Leute sind dann so in ihrer Community, Leute sind dann halt auf ETH sehr, sehr bullish, ja, andere sind dann wieder auf Ripple. Also das ist das, was du so meinst, dass wahrscheinlich so Silos da waren und die das gar nicht so gesehen haben gesagt, hey, das reicht doch so, wie wir es haben, ja, oder das ist doch jetzt unser Use Case und dafür reicht unsere Chain und dementsprechend war das für die gar nicht so ein Ding. Ich finde es immer gut, wenn man sehr unbeholfen neu von außen in Themen reingeht. Ich habe das auch mit ein, zwei Kunden tatsächlich von mir, die sagen auch, ey, ist einfach gut, wenn mal jemand von außen kommt und sagt, wir räumen jetzt hier mal auf und hinterfragen mal so ein paar Themen, ja, und das ist wahrscheinlich genau das, was ihr damals gemacht habt.
Das ging uns in mehreren Branchen so. Im Biotech-Bereich sind wir auch reingegangen und wir hatten viel DevOps-Erfahrung, haben dann mit Bioinformatikern geredet, die dann ihre Pipelines da zusammenbauen. Gar keine DevOps-Erfahrung. Und wir haben dann erstmal den Kopf gewaschen. Wir haben dann erstmal skalierbare Pipelines gebaut. Also es ist interessant. Also wenn man so in eine Branche von außen reinkommt und dann ich sage jetzt mal, mit dem Fachidioten spricht, ja, da kann man echt viel Wert stiften. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass man immer, wenn man die Branche wechselt, auch viel Netzwerk hinter sich lässt. Also man hat andere Kosten. Also ich empfehle nicht, die Branche ständig zu wechseln. Ich wünschte, ich wäre 10 Jahre früher in diesem Space hier gewesen. Da wäre ich jetzt ganz woanders.
Ja. Ja, definitiv, definitiv. Also ich bin auch erst seit 2019 dabei. Von daher geht's, aber tatsächlich 2012, 2013 wäre auch besser gewesen. Wir nehmen heute am Bitcoin Pizza Day auf, ja, um das hier nochmal kurz festzuhalten, so als Zeitmarke. Insofern, ja, was man nicht alles mit 1000 Bitcoin machen kann, ja. cool. Du, was würdest du sagen? Du hast gesagt, ihr habt eine ganze Menge an Wettbewerbern in den Schatten gestellt. Was würdest du sagen, was unterscheidet euch denn so von anderen Swap- und Bridge-Lösungen im Markt aktuell?
Ich glaube, vieles hat dazu beigetragen. Zum einen waren wir wesentlich professioneller unterwegs im Auftreten, im Marketing, im Sales. Ich glaube auch, dass unsere Expertise, wir sind ja aus dem B2B-Software-Service-Bereich gekommen und der Space ist halt generell sehr jung und viele Gründer in dem Space sind First-Time-Founder und generell unerfahren. Wir kamen da einfach mit Erfahrung rein und es war für uns sehr, sehr einfach, professioneller aufzutreten und besser zu exekuten als andere im Space. Und so konnten wir uns halt schnell abheben. War einfach mehr Erfahrung.
Okay, also würdest du sagen, einfach das, was ihr aus der Vergangenheit mitgenommen habt in den Space und dann auch eure Professionalität ist so das, wo ihr euch einfach schneller dann durch. Aber was waren so die Hebel, würdest du sagen? Also Professionalität im Ganzen ist ja schön und gut, aber irgendwie musst du ja auch quasi dann den Hebel finden, um mehr Usage für euer Produkt zu bekommen. Ja, wie würdest du das beschreiben? Was war da so der Hebel?
Der Hebel war mehr Aggressivität. Also wir waren einfach sehr aggressiv. Also ich habe die letzten 4 Jahre aus dem Koffer gelebt. Ne? Seit dieses Jahr 15 Tage in Berlin. Und so sahen meine letzten Jahre eigentlich immer aus. Also ich bin ja von Konferenz zu Konferenz und war da, wo der Kunde war. Man kann in diesem Space 365 Tage auf Konferenzen sein, wenn man möchte. Es gibt extrem viele und da treffen sich eben halt Entscheidungsträger, Investoren und Entwickler. Und an die kannst du halt direkt verkaufen sozusagen. Und wir haben zum Glück auch ein Produkt, was sich an viele verkaufen lässt, an viele Frontends. Wir haben außerdem auch sehr stark unser Investorennetzwerk genutzt und wirklich geschaut, können wir an andere Portfolio-Companies verkaufen. Wir waren zum Strich einfach sehr aggressiv, wirklich. Also mehr als andere. Also weil eben viele Gründer sehr technisch sind im Space, gibt's so diese if you build it, then they come. Attitüde, also ne, so alle glauben, nur weil du Produkt baust und baust ein besseres Produkt als andere, kommen Kunden zu dir und nutzen es. Und das war für eine Zeit lang auch wahr. Also 2020, 2021, als dieser Space gerade so abhob, da war das doch viel einfacher, da war es doch viel übersichtlicher. Heute kannst du Twitter gar nicht mehr öffnen, du kommst gar nicht mehr hinterher, man kann diesen Space gar nicht mehr tracken, wenn man nicht echt tief drin ist, ne? Weil so viel passiert, so viel gegründet wird, es gibt so einen großen Venture Capital Overhang auch, es gibt also sehr viel mehr Venture Capital als Unternehmen, die man funden könnte. Und deswegen ist es echt schwierig, Signal von Noise zu unterscheiden und wir haben es einfach damals, glaube ich, wir sind mit der richtigen Attitüde da rein. Wir waren auch sehr hungrig. Die letzten Ventures, die sind alle nichts geworden. Und so kamen wir halt in diesen Space und hatten zum ersten Mal auch mehr Venture Capital, als wir in der Vergangenheit hatten. Entsprechend hungrig sind wir da angegangen und gesagt, wir wollen fucking gewinnen. Das ist uns bisher auch ganz gut gelungen.
Ja. Mega. Aber was würdest du, also wie war so dein erstes Gefühl, als ihr dann quasi so diese Series A eingesammelt habt? Also war das so die größte Summe, die du bisher eingesammelt hast, so für dich? Für euch?
Das war bis zu dem Zeitpunkt die größte Summe, die ich eingesammelt hatte. 17,5 Millionen. Ja. Ich habe da gar nichts mehr gefühlt. Das war nach 8 Monaten Fundraising im Bear Market. Alle Investoren sind sich rausgezogen. Ja. Ich musste mit 300 VCs reden, ja, um diese Runde zu closen. Das waren bestimmt 1000 Telefonate, wow, die insgesamt geflossen sind. Ich habe in dem Zeitraum 10 Kilo zugenommen und mir ging es da gar nicht gut. Ich erinnere mich noch daran, ich habe den, wir hatten ein Company Retreat, wo also die ganze Firma war am selben Ort, in Thailand, auf Koh Samui, alle da gehabt zu dem Zeitpunkt. Alle waren abends unterwegs und ich habe noch die letzten Investoren-Calls gemacht und haben noch die letzten Terms verhandelt. So, ne, wie siehst noch so am Abend vom Notartermin versuchen, eine Klausel reinzudrücken. Also alle waren saufen, ich hing im Hotelzimmer. Also das, ich habe danach gar nichts mehr gefühlt. Alle haben sich einen Ast abgefeuert. Ich hatte gar keine Freude mehr in mir.
Also für diejenigen, die Philipp gerade nicht sehen, muss ich sagen, siehst fitter aus, ja. Von daher, die 10 Kilo sind anscheinend schon wieder weg, ja.
Danke, ja, die 10 Kilo sind wieder runter.
Sehr gut, sehr gut. Ja, es ist natürlich anstrengende Zeit, ja. Und das, was ich auch von vielen schon gehört habe, bevor die Deals nicht durch sind und unterschrieben sind und das Geld auf dem Konto ist, ja, ist noch gar nicht sicher. Ja. Ist das auch so dein Learning daraus?
Definitiv. Also wir haben jetzt auch, also es gibt noch alle announced Finanzierungsrunden, die wir geschlossen haben. So viel kann ich verraten. Und es ist Ja. Es ist so, wie es gesagt und geschrieben ist, steht. Also es ist kein Spaß. Es ist nicht schön. Aber es ist trotzdem aufregend und es ist eine tolle Opportunity und ich sehe bei all dem einfach die gigantische Lernkurve. Und es ist wirklich der Rollercoaster, ne? Also es ist wirklich so ich habe noch vor 3 Wochen zu meinem Team gesagt, es ist auffällig ruhig. Es ist auffällig ruhig gerade. Irgendwas brodelt. Zeigt 2 Wochen später schon wieder Stress meines Lebens. Alles explodiert, nichts funktioniert und man denkt sich, oh mein Gott. Ja, und dann ist es in 2 Monaten ist wieder anders. Dann fließen die Deals wieder und alles kommt und alles ist großartig. Es ist wirklich einfach dieses Auf und Ab, Auf und Ab, Auf und Ab. Das ist verrückt. Also, ja, ich versuche mit allen Kräften an meinem Stressmanagement zu arbeiten, versuche mein HRV hochzukriegen, bis hin zu, ich erwarte auf meine Ernährung, ich mache genug Sport, ich trinke genug Wasser, ich supplementiere, ich versuche Atemübungen irgendwie in mein Leben einfinden zu lassen. Das gelingt mir noch nicht. Meditation gelingt mir auch nicht. Journaling, wenn ich kann.
Mir auch nicht.
Ich bin so
aufgeregt für Meditation. Ja.
Aber genau dann brauchst du es vermutlich auch. Also die Toolbox ist da, ich arbeite an mir, es ist konstant.
Also ich gucke auch genügend YouTube-Videos über, wie ich was an mir optimieren könnte. Meistens ist es dann die Execution und die zu wenig Zeit, die es mich dann umsetzen lassen. Und bei Meditation muss ich fairerweise sagen, da war ich tatsächlich, ich habe es ein paar Mal probiert und nach 5 Minuten ist mir zu langweilig und dann muss ich wieder was anderes machen.
Ja, ich hatte eine Zeit lang echt gut geschafft und ich hab auf meinem Homescreen habe ich von Sam Harris Waking Up App. Das ist ein Widget. Das ist wirklich Center auf meinem Homescreen.
Ja.
Und mein Gehirn ignoriert das einfach weg. Ja. Ende letzten Jahres war ich da gut drin. Für 2 Monate jeden Tag 10 Minuten meditiert. Ausnahmslos. Ja. Keinen Tag geskippt.
Ja.
Seitdem nicht mehr.
Ja, du, kenne ich. Lass uns noch mal zurückkommen so zu dem ganzen Thema DeFi-Regulierung. Also wie siehst du gerade mit Mika und dem Thema, dass halt DeFi immer mehr so ein bisschen ins Visier in Europa gerät? Wir sehen die Listings von USDT, hat jetzt weniger was mit DeFi zu tun, aber wie siehst du so generell das Regulierungsthema in Europa, wenn es um das Thema DeFi sich dreht? Wie schätzt du das aktuell ein?
Du, ich kann ja zum Thema Europa gar nicht viel sagen. Was eine ganz klare Beobachtung ist, EU reguliert, USA dereguliert erstmal. USA sagt erstmal ganz bloß, hey, Grauzone, Unternehmen trasht auf den Markt, probiert euch aus. Mit ein paar harten Grauzonen, mit ein paar harten Limits, aber alle gehen rein. Alle Banken, völlig egal, ob von dem HSBC, also einer kleineren Bank, bis hin zu JP Morgan, Goldman Sachs, bis hin zu den Asset Managern, Apollo, Fidelity, BlackRock, alle machen sich die Hände schmutzig und gehen rein. Ausnahmslos. Deswegen bin ich in New York. Ich war im Dezember in New York, im Januar in New York, ich bin jetzt den ganzen Monat hier. Hier passiert es jetzt, ne? Also alle gehen rein und hier ist es so ein bisschen so diese Fail-Forward-Attitüde. Und Leute riskieren einfach, Unternehmen riskieren und Co. Und in Europa wartet man dann halt ab, bis die nächste Regulierung durch ist und dann wird gestartet. Und dann macht man weiter. Also man hat viel Risikoaversion auf der Regulierungsseite, weil man sagt, man stellt Konsumerschutz vor allem anderen. Und dann entsprechend risikoavers natürlich auch Gründer und Investoren in Europa. Und da hängen wir natürlich hinterher. USA völlig anders. Und wenn man dann auch auf dieser Seite ist, hier Remittance spielt ja in Südamerika auch eine große Rolle. Also generell diese High Inflationary Countries, da ist natürlich Crypto Usage nochmal ein anderes Thema. Und ich verbringe so viel es geht hier in dieser Zeitzone mittlerweile. Wir haben hier unsere Investoren, wir haben hier unsere Kunden. Wir sind zwar ein deutsches Unternehmen, aber eigentlich spielt sich alles außerhalb Europa ab für uns und Europa ignoriere ich fast komplett. Wir haben sehr große Kunden wie Vignosis Safe, die Gründer sind ja auch ursprünglich deutsch, wenn auch nicht mehr in Deutschland wirklich. Dann irgendwie Killn und Ledger aus Frankreich. Ledger als eines der größten Hardware-Wallets, Killn als einer der erfolgreichsten Staking-Provider, Bitpanda aus Österreich. Also wir haben, es gibt große Unternehmen in dem Bereich, aber unterm Strich passiert hier dann doch einiges mehr mit einem völlig anderen Tempo und einer ganz anderen Attitüde.
Das finde ich tatsächlich ganz spannend, weil es ist ja jetzt erst so, seitdem Trump da ist, oder? Oder wie nimmst du es wahr? Weil du warst ja jetzt auch in den Staaten sehr viel die letzten Jahre. Unter Biden wäre das so in der Form wahrscheinlich dann nicht möglich gewesen, was gerade passiert, richtig?
Ja, also seit Trump das da ist, ne, und Trump umgibt sich ja auch viel mit den Leuten, die diesen Blockchain-Space shapen. Und es gibt ja, also Trump ist jetzt nicht der erste Präsident, der sagt, wir wollen beim Thema Blockchain führend werden. Der japanische Prime Minister hat das letztes Jahr auch gesagt, ne? Also es gibt verschiedene Staaten, die da eine Chance sehen, sich im Finanzmarkt wieder neu zu etablieren. Damals war ja, also früher war zum Beispiel in Tokio mal so der Finanzhub in Asien und den Posten mussten sie abgeben an Hongkong und Singapur sozusagen. Jetzt Tokio ist super aggressiv, also Japan ist super aggressiv am Thema Blockchain. Die wollen da wieder führend werden. Mhm.
Ja, also das ist, aber genau, es ist halt immer so die Frage, auf der einen Seite, was sagt man und was tut man dann fürs Ökosystem? Ja, ich meine, es wurde auch mal eine ganze, also ich finde, auf rechtlicher, steuerrechtlicher Natur, also wenn du in Deutschland bist, ja, gibt es ja auch einige Sachen, die gemacht werden. Aber ich finde, guck mal, du bist ja selber aus Berlin, ja, du kennst ja die Szene dort auch ganz gut. Und wenn du guckst, was da alles so entstanden ist aus dem alten Berliner Ökosystem, ja, was so die alte, sagen wir mal, Community rund um Ethereum war, da sind ja wahnsinnig viele kranke Unternehmen draus entstanden. So. Und ich glaube, wir hatten mal eine richtig, richtig gute Basis in Berlin, was die Community angeht. Und irgendwie hat sich das dann verlaufen, weil alle irgendwie gesagt haben, na okay, es ist nicht der richtige Spot, um zu gründen, um dort weiterzukommen. Ja, und alle sind sie irgendwie rausgeflogen von den Top-Leuten, die wir dort hatten. Ja, deswegen finde ich es immer so spannend. Ich glaube, von der Community und von dem Ansatz her hätten wir die Möglichkeiten zu gehabt. Nur Deutschland war halt einfach nicht das Ökosystem dafür, um das wirklich weiterzubringen. Also wie siehst du das?
Wenn es um Innovation und Unternehmertum geht, ist der deutsche Finanzapparat zu aggressiv. Und es ist einfach, es hemmt. Ja, es ist bürokratisch, es kostet zu viel Geld, es ist kein fruchtbarer Boden. Und andere Länder wie Dubai oder auch ökonomisch schwächere Länder wie Portugal, die machen da halt ihre Türen auf und sagen, hey, kommt zu uns, wir bieten euch Programme an. Ich glaube, was viele, also wir hatten ja nicht nur Ethereum, sondern auch Polkadot und Cosmos und andere starke Ökosysteme in Berlin sitzen, vor allen Dingen. Was viele Gründer weggetrieben hat, war die Exit-Besteuerung. Und das hängt mir auch heute nach, ne? Also ich habe in Deutschland ausgegründet und häng da und ich müsste eigentlich, um das Unternehmen groß zu machen, müsste ich eigentlich mehr in den USA noch sein. Kann aber nicht, weil ich Exit-Besteuerung im Nacken sitzen habe. Das heißt, ich müsste das Unternehmen versteuern, als wenn ich es verkaufen würde, nur weil ich 2, 3 Jahre hier verbringen möchte. Bescheuert, ja. Ich habe das mit meinen Anwälten vor kurzem evaluiert. Nur die Evaluation des ganzen Themas hat mich 30.000 Dollar gekostet. Euro. 30.000 Euro haben wir an unsere Anwälte bezahlt nur damit die schauen, wie kann Philipp irgendwie ins Ausland ohne Exit-Besteuerung auszulösen und so weiter und so fort. Absurd, ja. Also das ist einfach.
Aber hast du zumindest eine Lösung für 30.000 Euro oder?
Nein, habe ich nicht.
Ja.
Die Lösung ist, ich bin genau da, wo ich vorher auch war, ja. Nichts, dass mir weiter. Es gibt Lösungen, wie ich raus könnte. Ja. Es gibt verschiedene Doppelabsteuerungsabkommen, Länder, wo ich einfach hin kann. Bei uns dann auch nochmal, also es war nicht nur aus steuerlicher Perspektive, auch aus regulatorischer Perspektive. Es ist wirklich ein Thema. Und ich würde nicht nochmal in Deutschland gründen wollen. Egal.
Ja, kann ich zum gewissen Grad nachvollziehen, tatsächlich. Also gerade so, dass wenn man dann international gehen würde und du bist dann weiter international unterwegs. Ich muss auch sagen, ein Großteil meiner Kunden in der Beratung sind tatsächlich noch nicht mal europäisch. Also von daher ist das so, wo ich mir sage, okay, warum ist man eigentlich in Deutschland? Bei mir ist klar, wegen Familie und Co. Aber wenn ich jetzt Single wäre, keine Familie hätte, wäre das bei mir auch ein ganz anderer Take, muss ich fairerweise dazu gestehen, genau. Und wenn man
Single und keine Familie, hilft auch im Gründen.
Ja, safe. Macht einiges einfacher. Hast du absolut recht. Ich gehe dann davon aus, du bist Single und hast keine Familie.
Absolut.
Okay, korrekt. Okay, got it, ja. Nee, ist total so. Und wenn ich dann auch noch hier so gucke, als ich hierher gezogen bin, ich wohne in Niedersachsen und da ist es halt einfach so, da gibt's noch nicht mal Startup-Programme. Also, oder zumindest welche, die sind so schlecht, dass sie gar nicht interessant sind, ja. Also, das ist echt absurd. Also wirklich. Aber gut, wir wollen da nicht zu lange über Dinge, die nicht gut sind, ranten. Wir wollen über spannende Themen weitersprechen. Was würdest du sagen, warum schreckt DeFi trotzdem immer noch viele Einsteiger ab? Und was kann man da besser machen und wie helft ihr dabei, das vielleicht einfacher zu machen, ein Stück weit?
Ich weiß gar nicht, ob man da jetzt unbedingt mehr Consumer onboarden muss. Für mich geht es gar nicht darum, dass DeFi groß wird. Das ist diese erste Frage, dieses philosophische, warum eigentlich Blockchain? Also es gibt natürlich eine sehr harte linke Crypto-Punk-Perspektive auf das Thema. Und die finde ich auch großartig zu einem gewissen Grad, aber jede extreme Ansicht ist eine ungesunde Ansicht, ja. Und ich finde, Balance muss immer dazwischen stehen, weil ich auch ein großer Fan der EU bin. Ich bin auch ein großer Fan von Consumer Protection. Die braucht es nämlich auch, ja. Ich kann nicht erwarten, dass sich jeder damit so weit auseinandersetzt, dass er sich selbst schützen kann. Geht nicht, skaliert nicht. Und entsprechend, es ist schon wichtig, irgendwo die Balance zu finden. Für mich ist es letztendlich so, das globale Finanzsystem ist halt organisch in Silos gewachsen, so wie auch der Staatsapparat organisch in Silos gewachsen ist. So. Und das ist natürlich extrem ineffizient. So. Und wenn man jetzt sagt, okay, wenn wir jetzt alles neu machen würden, wie würde man es eigentlich neu machen? Naja, eigentlich wäre es ja super, wenn das ganze globale Finanzsystem auf einer Datenbank stattfinden würde. Wenn es eine Datenbank wäre, dann wäre der globale Handel und Austausch viel effizienter. Es gäbe viel weniger Intermediäre, die Gelder abzapfen könnten. Gleichzeitig, also ich bin daran interessiert, dass die Menschheit effizienter miteinander kommuniziert, interagiert und handelt. Und das ist für mich das ultimative Ziel. Und ich glaube, dass die Blockchain da einfach das richtige Mittel der Wahl ist. Ne? Eine globale Datenbank, da müssen wir dann überlegen, okay, dann haben wir ja so einen Single Point of Failure. Wer verwaltet den überhaupt? Wer verwaltet denn diese globale Datenbank? Kein Staat der Welt kann diese Datenbank verwalten, weil dann, ja, weil spieltheoretisch funktioniert das halt nicht gut. Ne? Also dafür gibt es halt zu viele eigene Interessen, die irgendwann eine Rolle spielen. Und dann sind zwei Firmen zwei Länder im Krieg. Und plötzlich wird ein ganzes Land ausgeschlossen. Das geht natürlich nicht. Deswegen müssen wir ein System finden, das permissionless ist und dezentral. Das heißt, wo man, also ein dezentrales System, das jeder stützen kann, völlig egal, wo er sitzt. Und das Einzige, was man braucht, ist Internetzugang. Und das würde schon einiges einfacher machen. Auch das Internet lässt sich natürlich irgendwo kaputt regulieren und abkapseln, wenn man möchte. Man sieht es ja auch in China, ja. Geht natürlich auch. Nichts ist grenzenlos. Aber wir kommen dahin und das wäre auf jeden Fall der richtige Ansatz zu sagen, wir haben ein dezentrales System. und jeder kann daran teilnehmen, um zumindest das Netzwerk am Laufen zu halten. Und das ist für mich der Startpunkt. Und darauf aufbauend sollten bestehende Finanzinstitute, die die ganzen Konsumenten schon haben als Kunden, ihre Systeme neu aufsetzen und drüber ziehen und sagen, okay, wir handeln jetzt Stocks, Bonds, sonst was auf der Blockchain und eben nicht in unseren geschlossenen Systemen. Und wir sehen auch, dass alle großen Banken, vor allem in den USA, alle experimentieren damit, weil irgendwie ich glaube, es ist so ein bisschen unausweichlich, dass das ganze Thema kommt. Aber ich habe es auch, mittlerweile haben es auch alle realisiert und auch die Banken in Deutschland schauen sich das Thema alle an. So ist es ja nicht. Also, ne, auch von der Deutschen Bundesbank bis hin zur Sparkasse. Also alle schauen sich das Thema auch an. Es gibt R&D-Themen, R&D-Teams, die sich auseinandersetzen, internes Know-how aufbauen und so weiter und so fort. Und es ersetzt die Banken nicht. Es gibt einfach neue Geschäftsmodelle, die sich eröffnen. Und das muss man halt exploren und verstehen. Und da müssen halt R&D-Teams, Entwickler und auch Management sich einfach aktiv mit auseinandersetzen und darüber nachdenken. Tatsächlich ist es Denkarbeit, es ist ein Umdenken. Aber es ist sehr spannend und es bringt die Menschheit vorwärts. Das begeistert mich.
Was würdest du sagen, welche Chains machen da aus deiner Sicht gerade so das Rennen, wenn es so um das große Thema Institutionals geht?
Ethereum, Solana haben eigentlich die meiste Adoption. Wenn es um Institutions geht, gibt es viele Permissioned-Netzwerke, die sie selber launchen. Mastercard hat das Multitoken-Network. Die ganzen großen Banken experimentieren mit ihren eigenen Chains. Es gibt auch große, wenn es um RWAs, also Real-World Asset-Tokenisierung geht, gibt es auch spezialisierte Chains wie das Kanto-Network von digitalasset.com, der war auch knapp 600 Millionen Dollar eingesammelt und arbeiten mit vielen Institutionen zusammen, haben sehr opinionated Approach, was das Ganze angeht. Also es gibt viele Ansätze, es wird viel ausprobiert, viele Perspektiven. Das Thema Privacy spielt beim Handel ja auch eine große Rolle. Das ist natürlich auf Chains wie Ethereum, Solana und so heute noch nicht gewährleistet. Es muss noch viel passieren, bis wir Institutional Adoption wirklich sehen werden. Aber es fängt heute an und die nächsten 5 bis 10 Jahre wird es halt passieren.
Wo siehst du LiFi, siehst du euch in 5 Jahren? So, was ist so deine große Vision, wo die Reise hingeht für euch?
Vor allen Dingen sehe ich mich da. Also vor allen Dingen sehen wir uns noch da. Also
auch mal ganz wichtig, genau, ja.
Genau, also vor allen Dingen sind wir noch da. Das ist erstmal, also wenn ich so schaue, wer bei uns für die letzten 3,5 Jahre, die letzten 3, 4 Bärmarkts irgendwie so durchgemacht hat, wer die überlebt hat, wer noch da ist, das sind nicht so viele. Das haben wir bisher ganz gut überlebt. Und mittlerweile nennen uns Leute und OG Project. Dabei sind wir gar nicht OG, finde ich. Sind wir überhaupt nicht. Das fühlt mich noch nicht so. Ja, die letzten 3, 4 Jahre sind auf dem Fingerschips vergangen. Also ich glaube, die nächsten 5 Jahre werden jetzt nicht langsam mal vergehen.
Ja, das ist tatsächlich eine schöne Blickweise auf die Dinge, dass man vor allem noch da ist. Gerade im stark dynamischen Kryptomarkt ist das auf jeden Fall wichtig. Und zeigt aber auch, wenn ihr die letzten Jahre gut überlebt habt, dass das zumindest schon mal so ein gewisser Health-Check ist für die Company, wie ihr aufgestellt seid und wie ihr arbeitet. Ist zumindest meine Sicht der Dinge da drauf. Von daher da schon mal Props an euch. Und lass es uns abschließen mit, was wäre so dein Tipp an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie im DeFi-Space tätig werden wollen? Was ist so dein Learning? Was würdest du den Leuten da draußen noch mit auf den Weg geben?
Ich glaube, ich würde offen bleiben, immer offen bleiben, was neue Ökosysteme angeht. Ich glaube, es gibt mittlerweile, also vor ein paar Jahren gab es diesen Rush an neuen Ökosystemen mit wenig Mehrwert. Da ging es darum, wer baut den ETH-Killer. Solana hat das Rennen gemacht. Mit Sui hat man jetzt mal einen neuen Contender, der da um die Ecke steht und viel Traction sieht. Ansonsten, ich finde es schwierig, da Tipps zu geben, weil das kommt echt drauf an, aus welcher Perspektive man kommt. Allerdings, ich würde echt versuchen, zu verstehen, warum es diesen Space gibt. Also viele Leute schauen auf diesen Space nur, um Geld zu verdienen. Also die Leute kommen in den Space, um Geld zu machen. Und das ist ja auch fair irgendwo. Allerdings würde ich mir wünschen, dass mehr Leute das Feuer dafür entwickeln, warum wir das alles machen. Und vielleicht sich überlegen, einen Job in dem Space zu suchen, weil die Unternehmen, die suchen alle Talente. Softwareentwickler bis hin zu erfahrene Marketing-Leute, Sales, völlig egal, alles. Ja, Accounting, Operations, all das funktioniert im Space ein bisschen anders, weil die Unternehmen meist remote funktionieren und gar nicht ein Office haben. Man gewinnt auch viel dadurch. Also so dezentral und global wie der Space ist, so sind auch die Unternehmen aufgestellt. Und das ist eine tolle Chance, gerade für die kommenden Generationen, die auch einen anderen Lebensstil haben wollen, die viel reisen wollen, die viel Freiheiten haben wollen, dynamische Arbeitszeiten und Co. Und all das bietet der Space, ja. Und dazu auch gute Gehälter. Also muss man auch dazu sagen. Also jetzt der Space zahlt extrem gut. Aber ja, also mein Wunsch wäre, dass sich die Leute mehr damit auseinandersetzen, warum wir das alles machen und über das Geldverdienen hinausschauen.
Aber das ist leider, sieht man ja auch auf Twitter als auch auf YouTube, ja, was funktioniert und klickt am besten, wie habe ich aus 100.000, 10.000, x 100 gemacht, ja. So, das ist ja leider das, was sehr, sehr einfach funktioniert, weil es halt sehr schnell auch den Weg von A nach B zeigt, vermeintlich, ja. Und wenn du dann mit langweiligen Educational Content, der die Basics rüberbringt, ja, um die Ecke kommst, dann sagen die meisten so, meh, ja, also will ich eigentlich gar nicht hören, ich will hören, wie mache ich aus 10, 100, ja. Also das ist so ein bisschen das Absurde daran, wie es funktioniert, aber leider ist das so ein bisschen so die Aufmerksamkeitsmechanik da draußen und deswegen muss man da immer ein Stück weit mitspielen, um die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen, um sie dann in die richtige Richtung umzusetzen. Und das, was du eben gerade auch gesagt hast, die Leute, die jetzt schon länger dabei sind, ich habe mir zwischenzeitlich auch mal gedacht, warum tust du dir das eigentlich an? Ja, warum arbeitest du in diesem Space? Ja, also wie viele graue Haare ich in dieser Zwischenzeit schon hier gesammelt habe versus vorher Software as a Service bei, weiß ich nicht, ich habe sowas früher vertrieben wie Salesforce-Integration für Mittelständler gemacht. Das war auch nicht immer einfach, ja. Das war auch manchmal ganz schön nervig. Aber ich finde halt immer spannend, wenn du offen und neugierig bist, gibt's halt tausende Sachen, die du dir immer angucken kannst in dem Space. Das ist halt super dynamisch, es ist immer schnell und das ist irgendwie das, was es für mich spannend macht. Es bleibt halt irgendwo nie stehen und es geht immer schnell nach vorne und deswegen ergeben sich auch immer schnell neue Chancen, ja. Und dann ist halt immer die Frage von sich selbst, was machst du da draus und wie gehst du damit um, ja, und wie adaptionsfähig bist du, ja, mit den neuen Situationen zu gehen und wie resistent bist du auch, wenn es mal zurückgeht und hart zurückgeht, was wir die letzten Jahre auch immer mal wieder gesehen haben, da noch drinnen zu bleiben, ja, und dann geht's halt nur darum, I'm in it for the money, ja, sondern da geht's auch darum, okay, ich verstehe das große Ganze und dass sich das vielleicht auch erst on a long run sozusagen monetarisiert, ja,
genau. Genau, und vielleicht noch ein weiterer Punkt ist auch, dass man diesen die ganzen, also Krypto wird immer so als scammy abgeworben oder ein bisschen Scam-Stempel aufgedrückt. Klar gibt's da viel Scam.
Leider noch.
Überall, wo viel genau. Geld gemacht wird, und gerade Finanzmarkt selbst, ist viel Scam. Ja, also das ist aber es ist überall da, wo viel Geld gemacht wird. Das ist von Real Estate bis hin zu Pharma, bis hin zu sonst wo nicht anders. Nur, natürlich ist auf der Blockchain alles transparent und es ist viel einfacher, mit dem Finger drauf zu zeigen. Und wir sind heute auch in einem anderen Zeitalter, wo einfach Berichterstattung halt einfacher und globaler und direkter Realtime ist, was natürlich früher beim Finanzmarkt nicht der Fall war. Und natürlich lebt diese Community dezentral online, entsprechend ist es auch findet man auch leichter Opfer und finden Scams eben auch mehr Nachrichtenkanäle, ja, und das war ein Trugschluss. Also es passiert auch viel Gutes und es gibt eine Vision für den Space, ja, und es it's there for a reason.
Ja.
It's gonna stay.
Und man findet ja dann auch überall dort, wo man die Scams findet, auch überall Möglichkeiten, ja, wenn man sich nur tief genug mit den Dingen auseinandersetzt und für sich versteht, was ist mein Take dazu. Ja, und deswegen sage ich, sage immer jedem, seid neugierig, seid offen, geht mit einem gesunden Menschenverstand ran, ja, lasst euch nicht von FOMO führen und dann probiert's halt praktisch aus, wie Dinge funktionieren mit kleinem Geld und dann seht ihr schon relativ schnell selbst, ob es in die richtige Richtung geht oder nicht, ja, und wenn ihr weiterhin interessiert und offen bleibt und neugierig seid, dann also bei mir war es immer so, ich war immer neugierig an Technologie, ich bin eigentlich eher so der Sales- und Business-Typ, aber ich habe immer schon irgendwie Technologie vertrieben, ja, und deswegen war ich immer offen dafür. Und wenn ich zu vielen Sachen Nein gesagt hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht da, wo ich jetzt bin, ja, und wer weiß, wo ich in 5 Jahren bin. Let's see, ja, so. Also, und ich glaube, wenn man sich diese Neugier behält und ein bisschen klar bei Verstand bleibt, bei der ganzen Madness, die da draußen passiert und Dynamik, glaube ich, ist man auf dem richtigen Weg. War jetzt ein sehr langer Abschlusssatz von uns beiden, aber ich finde auch, Philipp, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und dir die Zeit genommen hast. Liebe Grüße nach New York. Ich wünsche euch alles, alles Gute und vielleicht können wir ja nochmal Ende des Jahres oder nächstes Jahr nochmal ein Update machen, wie es Li-Fi geht. Ja?
Vielen Dank, Eric, und hab mich sehr gefreut.
Dankeschön.
Wir hören uns.
Alles Gute.
Bis bald.
Ciao, ciao. Tschüss.
Tschüss.
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.